Ja, einen schönen guten Morgen. Weshalb der Predigtext von heute? Wenn man so ein-, zweimal im Jahr in Gemeinden zum Predigen unterwegs ist, dann kriege ich immer wieder mit, dass die Leute fragen, wie kommst du denn gerade darauf? Weil man weiß ja nicht, was gerade so in den Gemeinden als Themen dran ist. Ich habe in der Bibellese im Juni diesen Text gelesen, den ich gleich als Predigttext vorlesen möchte. Und als ich diesen Text las, dachte ich, wann habe ich eigentlich das letzte Mal eine Predigt über Sprüche gehört? So, nun sitzen ja hier ein paar Leute, die auch so ein paar Jahrzehnte Predigthörer sind. Wann wurde denn hier das letzte Mal über Sprüche gepredigt? Nee? Ui. Ich habe mal nachgeschaut, in den vorgeschlagenen Predigtexten für die Sonntage im Kirchenjahr tauchen tatsächlich zweimal Texte aus Sprüche auf. Ich muss aber sagen, ich selbst habe in meinem kurzen Leben diese Worte in der Regel umgangen und habe die anderen vorgeschlagenen Predigtexte genommen. Aber beim der Bibellese im Juni dachte ich, Harry, jetzt bist du dran. An den Text gehst du jetzt einfach mal ran. Und ich möchte uns ein paar Gedanken weitergeben, die sich bei mir festgesetzt haben. Sprüche 14, 29 bis 34, überschrieben von der Weisheit des Glaubens. Wir lesen dort, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer, aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Der Gottlose besteht nicht in seinem Unglück, aber der Gerechte ist auch in seinem Tode getrost. Im Herzen des Verständigen ruht Weisheit, und inmitten der Toren wird sie offenbar. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Weisheit und Glauben gehören für die Frommen in Israel zusammen. Denn das Wort Gottes ist Quelle der Weisheit. Das Wort Gottes macht unser Leben reich und schenkt Kraft, dem Bösen zu widerstehen. Wir können in den Psalmen mitverfolgen, wenn wir die Psalmen lesen, welche Auswirkungen das im Leben der Einzelnen hat. Die Beter der Psalmen loben ihren Gott, der sie mit Weisheit beschenkt hat und ihnen geholfen hat, das Leben zu meistern. Psalm 119 zum Beispiel. Du machst mich mit deinem Wort weiser, als meine Feinde sind. Oder wir lesen in demselben Psalm, dein Wort macht mich klug. Oder der uns allen bekannte Satz, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also, die von Gott geschenkte Weisheit hilft zum Gelingen des Lebens. Dem Glaubenden wird ein Weg aufgezeigt, wie er leben kann als von Gott gesegneter Mensch. Ja, jetzt kommt es auf die Weisheit des Papas an, wie aus dem Nichtwollen ein Wollen wird. Die von Gott geschenkte Weisheit hilft zum Gelingen des Lebens. Ich weiß, es gibt auch die Irrwege in der Verkündigung, diese Verzerrungen, die dann den Leuten, wer weiß was für Reichtum und sonst was vorstellen und sagen, wenn du alles richtig machst, dann wird Gott dich segnen und wenn du ordentlich spendest, dann kriegst du noch mehr zurück von Gott. Ich weiß um all diese Irrwege, aber vielleicht ist es gut, gerade weil es das ja auch so gibt, sich einmal diesem Text so zu stellen. Die von Gott geschenkte Weisheit hilft zum Gelingen des Lebens. Denn die Frommen in Israel und die Glaubenden des neuen Bundes wissen, ihnen gilt, die Weisheit kommt von Gott. Wir lesen in Sprüche 1, Vers 7, die Gottesfurcht steht am Anfang der Weisheit. Und wir lesen, diese von Gott geschenkte Weisheit führt wieder hinein in die Gottesfurcht. Man könnte sagen, der Kreis schließt sich. Das Leben wird rund. Es geht von Gott aus und es führt zu Gott hin. Gott schenkt Weisheit und hilft uns, in der Weisheit zu leben. Und im Grunde genommen hat der Apostel Paulus das ja im Römerbrief auch so aufgenommen. Und wir haben vorhin die Worte aus Römer 12, Vers 1 und 2 gehört. Ich lese sie uns aber nochmal, dass sie sich nochmal auch festsetzen bei uns. Und Paulus da sagt, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Die von Gott geschenkte Weisheit, so nimmt es Paulus hier mit seinen Worten auf, hilft uns, dann auch in der Weisheit Gottes das Leben zu gestalten. Also wir werden eingeladen. Wir werden eingeladen, aus der Kraft des Heiligen Geistes im Glauben zu leben. Und das gilt jedem Einzelnen von uns, nicht nur dem Heinz mit 89. Wo Gott immer noch dabei ist, das Denken zu verwandeln. Das ist vollkommen richtig. Das wird ein Prozess sein, der bis zu unserem letzten Tag so geht. Ich dachte beim Lesen dieses Abschnitts, es gibt da drei Themenkreise in diesem Text, der ja nun für die Bibellese vorgeschlagen war. Drei Themenkreise, die zeigen, wie hochaktuell solch ein alter Text sein kann. Es geht nämlich um Gerechtigkeit, es geht um Weisheit und es geht um Gelassenheit. Also sozusagen Punkt 1, 2 und 3. Fangen wir mit der Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Das setzt sich natürlich fest und an der Stelle ist man geneigt, vielleicht viel zu viel Zeit mit den Tagesthemen und der Tagesschau zuzubringen. Denn jetzt könnte ich ja einfach der Reihe nach erzählen. Da könnte ich noch in der Stunde zitieren, was so unseren Alltag ausmacht und was wir jede Zeit und jeden Tag hören. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. 2008 hatten wir eine Bankenkrise, einen Crash. Die Sünde ist der Leute Verderben. Da haben viele Menschen bis heute einen bösen Preis gezahlt, dass Menschen unverantwortlich gehandelt haben. Die Sünde ist der Leute Verderben. Jedes Auto, das wir kaufen, ist furchtbar sauber. Am saubersten ist VW. Ja, und über Renault will ich mal hier lieber nichts sagen. Nein, aber wir wissen, es wird uns ja eigentlich jeden Tag vor Augen geführt, was hinter diesem Wort steckt. Ein Wort, das hochaktuell ist. Die Sünde ist der Leute Verderben. Und wenn wir an Katar denken, für diejenigen unter uns, die sportlich interessiert sind, es ist natürlich alles mit rechten Dingen zugegangen. Schmiergeld gibt es nicht. Es muss mit was anderem geschmiert worden sein, es funktioniert jedenfalls. Nicht wahr? Die Sünde ist der Leute Verderben. Aber als ich das so im Blick hatte, dachte ich, na Harry, das ist aber nicht das Thema der Predigt. Es geht ja in diesem Text nicht über die Sünde der anderen. Und die Ungerechtigkeit der anderen, die lässt sich trefflich erkennen. Die hat man schnell im Blick. Und hier und da tut sie auch weh. Nein, es geht ja hier um uns, um unser eigenes Leben. Und die Art und Weise, wie Gott in unser Leben hineingreift. Das Ziel dieser Worte ist doch, dass wir zu Menschen befreit werden, zu Menschen verwandelt werden, die aus der Gerechtigkeit gerecht leben. Gerechtigkeit ist im Alten und Neuen Testament nie erworbene Gerechtigkeit, sondern sie ist immer geschenkte Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist im Alten und Neuen Testament nie erworbene Gerechtigkeit, sondern immer geschenkte Gerechtigkeit. Gott spricht uns gerecht. Für mich wird das immer wieder sehr eindrücklich, wenn ich an den Text denke aus dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Aus jeder Familie muss der Erstgeborene sterben. Und was passiert mit dem Volk Israel, mit dem auserwählten Volk Gottes? Sie sollen das Blut an den Türpfosten streichen. Und wenn Gott das Blut sieht, dann wird er vorbeigehen und das Gericht an diesem Haus, in diesem Haus nicht vollstrecken. In Israel ist das ein eindrücklicher Bericht gewesen, der immer und immer wieder erzählt wurde, es immer wieder wachgehalten hat. Gott spricht uns gerecht und befreit uns zu einem neuen Leben in Freiheit. Gerechtigkeit heißt, dass wir durch Gottes Handeln wieder zurechtgebracht worden sind. Und so schreibt es dann ja Paulus der Gemeinde, Christus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nie erworbene Gerechtigkeit, sondern immer geschenkte Gerechtigkeit. Gott spricht uns gerecht durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn ich das Blut sehe, dann will ich vorbeigehen. Wir sind versöhnt durch das Blut des Christus. Diese uns von Gott geschenkte Gerechtigkeit befreit zu einem Leben, das gekennzeichnet ist von Weisheit, gerechtem Handeln und Redlichkeit. Diese uns von Gott geschenkte Gerechtigkeit hilft uns zu einem segensreichen Umgang mit der Verantwortung, die Gott uns gibt. Gerecht handeln. Gerecht umgehen mit den Menschen. Eine wichtige Herausforderung für das Leben in der Gemeinde, für das Leben am Arbeitsplatz. Diese von Gott geschenkte Gerechtigkeit befreit von Geldgier und dem Streben nach Gewinnmaximierung um jeden Preis. Sie lässt uns teilen. Die von Gott geschenkte Gerechtigkeit erbarmt sich des Armen. Und so bekommt für mich der Glaube eine heilende Kraft auch für das Leben in der Gesellschaft. Gerechtigkeit teilen heißt, sich auch einsetzen für Menschen, denen Unrecht geschieht. Wir leben ja Gott sei Dank in einer Demokratie. Wir haben viele Wege, Menschen zu helfen denen Unrecht getan wird. Diese uns von Gott geschenkte Gerechtigkeit, sein Erbarmen weiterzugeben an Menschen, die in Not sind, die unter Druck sind, denen Unrecht getan wird, das ist das, wovon hier die Rede ist, von der Weisheit des Glaubens. Wir können Menschen helfen, in dieser Welt zu leben. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Und an dieser Stelle dürfen wir einfach auch mal träumen. Stellen Sie sich unsere Gesellschaft hier mal vor, als eine Gesellschaft, in der Gerechtigkeit selbstverständlich im Alltag gelebt wird. Da kriegt man glänzende Augen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Welch eine Verheißung erscheint hier. Die Sünde ist der Leute Verderben. Gerechtigkeit aber erhöht ein Volk. Gott sei Dank hat uns Gott durch Christus gerecht gesprochen. Und als Menschen, die Gerechtigkeit erfahren haben, dürfen wir diese uns geschenkte Gerechtigkeit weitergeben. Und das wird dann im Einzelnen noch aufgesplittet in diesem Text. Das zweite Thema, Weisheit. Im Herzen des Verständigen ruht Weisheit und inmitten der Toren wird sie offenbar. Hier haben wir wieder diese Situation, das Handeln Gottes führt dazu, dass Menschen, die weise geworden sind, inmitten der Toren leben, also mitten in der Gesellschaft leuchtet etwas auf von der Weisheit Gottes. Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Als ich diese Worte so las, wurde ich erinnert an ein altes Buch von Romano Guardini, Theologe und Seelsorger, der in einem Buch einmal das Bild gezeichnet hat eines weisen Menschen. Ein Buch, was, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren geschrieben wurde. Und er zeichnet da das Bild eines weisen Menschen, der denen helfen kann, die mitten im Leben stehen. Der weise Mensch, ein Mensch, der ja mit Ausdauer lebt, bedachtsam ist, auf den ich mich verlassen kann. Der weise Mensch, so schreibt er es da, ist einer, der die Einsicht, Fehler begangen zu haben und die Fähigkeit, sich dazu offen zu bekennen, weitergibt und damit andere ermutigt und ihnen hilft, auch mit den Grenzen ihres Lebens umzugehen. Und dann endet das so, dieser Abschnitt, der weise Mensch ist also der ideale Lebensberater. Als ich die Sätze las, dachte ich, jo, das ist es. Wir sehnen uns nach verständigen Menschen, in deren Herzen Weisheit ruht. Wir sehnen uns ja nach Menschen, die mit ihrer Geduld und Umsicht uns bewahren in schwierigen Momenten oder hitzigen Auseinandersetzungen. Wir sehnen uns nach Menschen, die uns ermutigen, Neues zu wagen. Wo aber hat die Weisheit ihre Wurzel? Wo kommt denn diese Weisheit her? Bei Romano Guardini ist das eine Frage des Lebensalters. Aber dazu fand ich einen schönen Satz von Jean Moreau. Weisheit stellt sich nicht immer mit dem Alter ein, manchmal kommt auch das Alter ganz allein. Gilt natürlich nicht für uns. Also, das wäre auch wirklich zu kurz gegriffen, Weisheit nur mit dem Alter zu verknüpfen. Die Rechnung geht so nicht auf. Was wird denn hier gesagt in diesem Text? Hier lesen wir, im Herzen des Verständigen ruht Weisheit. Wer ist der Verständige im Alten Testament? Der Verständige ist der, der dem Wort Gottes Raum gibt in seinem Leben. Das haben wir vorhin ja aus Psalm 119 gehört. Dein Wort macht mich klug. Das ist der Verständige. Der Verständige ist der Mensch, der dem Wort Gottes Raum gibt in seinem Leben. Und dieses Wort Gottes, so hat es Paulus ja dort in Römer 12 gesagt, dieses Wort Gottes prägt dann unser Denken. Es hilft uns, unser eigenes Leben, unsere Mitmenschen, unseren Alltag noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. Der Verständige, das ist der, der aus dem Umgang mit dem Wort Gottes heraus noch mal ganz neue und andere Prioritäten setzen kann für sein eigenes Leben und den Umgang mit seinen Mitmenschen. Das Wort Gottes prägt unser Denken, so hat es Paulus den Christen in Rom geschrieben. Es lässt uns den Willen Gottes erkennen und begreifen, was gut ist. Ich bin Gott dankbar für die Menschen, die er mir zur Seite gestellt hat. Ich habe sie erlebt, verständige Menschen, die mir in schwierigen Situationen geholfen haben, noch einmal neu über die Situation nachzudenken und zu entdecken, welche Priorität Gott wohl in diesem Moment setzt. Der Verständige gibt Christus Raum in seinem Leben. Denn, so lesen wir es im Neuen Testament, Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Also wir könnten dieses Wort des Alten Testamentes, im Herzen des Verständigen ruht Weisheit, auch dann ergänzen mit dem Wort des Apostels Paulus, der uns ja sagt, Christus in uns, das ist das Evangelium. Also die Weisheit, die in uns ruht, das ist der Christus, der in uns wohnt. Und ich muss sagen, das hat mich ganz froh gemacht, als ich das so las. Ich lebe nicht von meiner Klugheit. Es ist nie verkehrt, wenn man sich viel Gedanken macht und nachdenkt und forscht. Aber wir leben nicht von dem, was wir denken können, sondern wir leben von dem, was uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart. Eine Weisheit, die uns fähig macht, andere zu ermutigen und sie vielleicht auch zu bewahren vor der Torheit, einzustimmen in diese Art des Redens, wie sie heute gang und gäbe geworden ist. In dieser Art der Selbstdarstellung, über die man immer wieder stolpert. Ich danke Gott für die Menschen, die er mir als weise Lebensbegleiter zur Seite gestellt hat. Und dieses Wort hier ermutigt uns auch, mit Christus zu leben, dieser Weisheit Gottes Raum zu geben in unserem Alltag, damit auch wir für andere Lebensbegleiter sein können. Und noch ein dritter Gedanke zum Schluss, das Thema Gelassenheit. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Gelassenheit, auch so ein Wort unserer Tage. Ich habe dann mal gegoogelt, 6 starke Tipps für mehr innere Ruhe und Zufriedenheit. Und für die unter uns, die noch ein bisschen Forscher sind, mit 15 Tipps und Übungen zu mehr Ausgeglichenheit. Und dann habe ich aufgehört, weil ich dachte, wenn das jetzt so weitergeht mit der Zahl der Tipps, dann wird es schwierig. Die spannende Frage ist ja, wo finde ich die Kraft für diese so lebensnotwendige Gelassenheit in meinem Alltag? Gelassenheit ist die Kunst, sich im Glauben vertrauensvoll Gott zu überlassen. Es ist eigentlich ganz einfach. Gelassenheit ist die Kunst, sich im Glauben vertrauensvoll Gott zu überlassen. Gelassenheit heißt also, ich kann loslassen und erlebe darin das befreiende Handeln Gottes für mich und meinen Alltag. Die Gelassenheit des Glaubens. Ein Thema, sie bewahrt mich vor dem Wahnsinn des Überall und sofort. Meine Frau und ich, wir haben uns ausgemacht, so nachdem ich in den Ruhestand gegangen bin vor so ein paar Jahren, wenn wir Urlaub machen, dann wollen wir eigentlich immer mal irgendwo hinfahren, wo wir noch nicht waren. Es gibt ja Leute, die machen es andersrum, ne? Die haben die Ehrenkarte, weil sie 50 Mal in der Ramsau waren. Ist okay. Wir hatten für uns gesagt, wir machen es mal andersrum. Wir fahren dann immer mal irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Bis ich dann irgendwann auch für mich merkte, Harry, das ist eigentlich Quatsch. Dauernd nur darüber zu philosophieren, wo warst du noch nicht, wo müsstest du noch mal hin, das kann auch nicht gut sein. Also zur Gelassenheit des Glaubens gehört dann auch, dass man sagt, war ein guter Gedanke, aber muss man nicht leben. Das kann man durchaus auch anders anpacken. Aber ist ja ein Thema. Freitagabend will ich darüber noch ein bisschen mehr sagen. Gelassenheit ist die Kunst, sich im Glauben vertrauensvoll Gott zu überlassen. Hier in diesem Text gibt es da einen ganz besonderen Aspekt. Gelassenheit heilt das Leben, weil der Eiter der Eifersucht verschwindet. Das ist interessant. Ich fand diese Zuordnung in diesem Text schon herausfordernd. Gelassenheit heilt das Leben, weil der Eiter der Eifersucht weg ist. Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen und verhindert dieses gelassene Herz. Nun ist niemand von uns eifersüchtig. Man könnte auch ein bisschen genauer sagen, die Stellen, wo wir angefochten werden, die sind sehr unterschiedlich. Ich weiß so manche Gespräche, dass mir Leute gesagt haben, Harry, dass der andere mehr Geld hat als ich, das beißt mich überhaupt nicht. Und das nehme ich ihm so ab. Aber dass die Kinder des anderen öfter zu Hause auftauchen und seine eigenen Kinder nur selten auf der Matte stehen, das tut dann schon weh. Da fängt man dann doch wieder an zu vergleichen. Verstehen Sie, das ist so, jeder von uns hat da so seine Bereiche, wo er angefochten wird. Ein gelassenes Herz hilft mir, dass ich bewahrt werde, überall immer der Beste zu sein. Die meisten Likes und die meisten Freunde. Ich bin auch in Facebook. Ich gehöre zu denen, die nicht so furchtbar viel produzieren, sondern mehr beobachten auf Facebook. Und es ist schon interessant, wenn Freund X eine Meldung loslässt, wie sein persönlicher Freundeskreis ihn bestätigt. Kriegt natürlich nicht mit, dass die sich nicht melden, die das für Zimt halten und für nicht so wichtig. Und so lebt dann plötzlich jeder in seiner Welt und ist stolz, dass er 100 oder 200 oder 500 oder 1000 Freunde hat. Oder wie mir neulich wieder mal jemand schrieb, tut mir leid, die Zahl meiner Freunde ist jetzt zu groß geworden, ich weiß jetzt auch keinen Weg mehr. Eifersucht in den Gebeinen, überall will man der Erste und der Beste und der Größte sein. Welch ein Evangelium begegnet uns in diesem Predigtabschnitt. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Ich darf das annehmen, was Gott mir in meinem Alltag schenkt. Ein gelassenes Herz, das ist Wellness für Leib und Seele ohne Aufpreis in den eigenen vier Wänden zu genießen. Ich kann leben in der Gelassenheit des Glaubens, weil ich weiß, Gott ist meine Stärke. Ich muss nicht alles tragen, er stellt sich mit unter die Last. Gelassenheit des Glaubens bedeutet, ich kann leben, weil ich weiß, er ist meine Zuversicht und Hoffnung. Ich muss nicht heute schon alles wissen, was da noch auf mich zukommt. Ich weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes. Er ist mit mir auf dem Weg. Und darum kann ich heute im Glauben gelassen leben. Weil er unser Gott ist, können wir hier und heute ganz ihm vertrauen. Das wird uns hier aufgezeigt. Leben aus der Weisheit des Glaubens. Dazu sind wir eingeladen. Und darum schreibt Paulus, erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut ist und vollkommen ist. Amen.